An diesem Freitagnachmittag heiße ich Sie alle herzlich willkommen in der Sendung Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den 18. Sonntag im Jahreskreis. Mein Name ist Claudia Silberhorn. Ganz besonders freue ich mich, unseren heutigen Referenten begrüßen zu dürfen, der unserem Programm etwas nordische Frische beimischt. Aus Bremen spreche ich jetzt mit Pastor Josef Fledermann. Grüß Gott, Pastor Fledermann.
Ja, grüß Gott. Hier im Norden sagt man Moin und ich freue mich mit Ihnen, Frau Silberhorn, und mit den Hörerinnen und Hörern nun auf den Sonntag zuzugehen, auf den Tag des Herrn. Und ich kann sagen, es sind sehr, sehr schöne Texte auch, die uns dieser Sonntag wieder bietet und schenkt.
Danke. Ja, gerne möchte ich Sie kurz unseren Hörern vorstellen. Sie sind 1964 in Eggermühlen im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen als zweites von fünf Kindern in einer katholischen Familie geboren, haben dann nach ihrem Abitur Sozialpädagogik und Theologie studiert und wurden 1992 zum Priester geweiht in Osnabrück. Nach ihrer Kaplanszeit haben sie in einer katholischen Gemeinschaft zwei bis drei priesterliche Gemeinschaftserfahrungen sammeln dürfen. Zwei bis drei Jahre danach waren sie als Krankenhausseelsorger in Papenburg im Emsland und seit 2012 sind sie jetzt Pfarrer in St. Marien im Bremer Westen. Sie sind geistig beheimatet in der charismatischen Erneuerung in Deutschland und zurzeit zweiter Vorsitzender auf Deutschland-Ebene. Sie werden immer wieder auch angefragt für verschiedene Vorträge und auch das Wort Gottes im Geist Gottes zu verkünden und auszulegen. Das ist Ihnen sehr vertraut. Darum freut es mich sehr, dass Sie uns für den heutigen Nachmittag zugesagt haben und wir mit Ihnen die erste Lesung vom kommenden Sonntag aus dem Buch Exodus, Kapitel 16, die Verse 2 bis 4, 12 bis 15 und das Sonntagsevangelium aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 24 bis 35 betrachten dürfen. Wir beten es so häufig im Vater Unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wem von uns heute hat es wirklich schon mal am täglichen Brot gefehlt? Kennen wir überhaupt noch ein echtes Hungergefühl? Da meckern wir schon mal, wenn die Brötchen nicht frisch genug sind oder wenn nicht unser Lieblingsbrot auf dem Tisch steht oder im Bäckerregal schon ausverkauft. Der heilige Bruder Klaus, der Einsiedler aus dem Flüli in der Schweiz, sagte, in jedem Brot ist die Gnade Gottes. In jedem Brot, in jedem Essen, das wir zu uns nehmen, zeigt sich, dass wir Beschenkte sind, dass wir von der Liebe Gottes, vermittelt durch die Gaben der Natur und auch von der Arbeit anderer Menschen, leben. So heißt es auch im Halleluja-Ruf zum Sonntagsevangelium, nicht nur von Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Die Frage, die wir uns jetzt heute ernsthaft stellen dürfen, glaube ich das und lebe ich das? Ich glaube, damit wir auf diese Frage, jeder Einzelne, auch unserer Zuhörer, wir, der Pastor und ich, ehrlich antworten können, wollen wir in einer Offenheit das Wort willkommen heißen und den Heiligen Geist im Gebet jetzt um seine Gegenwart bitten.
Ja, ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Guter Gott, wir sagen dir Dank für all die guten Gaben, die du uns schenkst, die du uns Tag für Tag schenkst. Wir sagen dir Dank für das tägliche Brot, von dem wir auch heute schon wieder sicher alle gegessen haben. Wir sagen dir Dank auch für dein Wort, das uns nähren will. Und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort, das du zu uns sprechen willst, dass du zu uns sprichst auch am kommenden Sonntag, dass wir dein Wort in unserem Herzen aufnehmen, dass wir in unserem Herzen erkennen, was du uns damit sagen und schenken willst. Lass uns wirklich leben aus den Gaben deiner Schöpfung und aus der Gabe deines Wortes, das du uns in Christus Jesus geschenkt hast. Ihm sei Ehre und Lob in Ewigkeit. Amen.
Amen. Dann hören wir jetzt die erste Lesung vom 18. Sonntag im Jahreskreis. Sie dürfen aufschlagen, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Buch Exodus, das Kapitel 16, Vers 2 bis 4 und die Verse 12 bis 15. In jenen Tagen murrte die ganze Gemeinde der Israeliten in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen: Wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen: Am Abend werdet ihr Fleisch zu essen haben, am Morgen werdet ihr satt sein von Brot und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als ich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt.
Ja, die heutige Lesung aus dem Buch Exodus steht, wie wir gerade gehört haben, im 16. Kapitel des Buches. Vorausgegangen war der Bericht von der Rettung der Israeliten am Schilfmeer, sozusagen die endgültige Befreiung aus dem Sklavenhaus in Ägypten. Das war für Israel eine der Grunderfahrungen Gottes, Gott als den befreienden Gott zu erleben. Es stand der Durchzug durch das Rote Meer im Ende des 13. Kapitels und im 14. Kapitel im Mittelpunkt des Exodus-Buches. Und dann das Lied des Mose, ein Lied der Befreiung und des Jubels und der Freude in Kapitel 15. Und nun folgt die Wüstenwanderung Israels mit all ihren Herausforderungen. Da war zunächst der Wassermangel in der Wüste Schur. In Mara war das Wasser bitter und ungenießbar. Und das war das erste Mal, dass das Volk gegen Mose murrte. Und durch ein Stück Holz, das der Herr dem Mose zeigte und dieser dann ins Wasser warf, wurde das Wasser süß und trinkbar. Dann ging es von Elim, einer wasserreichen und palmenreichen Oase, weiter durch die Wüste Sin. Und das ist der heutige Lesungstext. Und wieder gibt es ein Murren gegen Mose und gegen Aaron. Der Vorwurf des Volkes Israel in Vers 3 ist deutlich und sehr massiv. Dort heißt es: Wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Das ist wirklich ein heftiger Vorwurf. Kurzum, in Ägypten wurden wir wenigstens satt. Da wurden wir zwar durch eine grandiose Rettungstat aus der Sklaverei Ägyptens befreit, aber was haben wir nun davon, wenn wir hier in der Wüste zugrunde gehen? So könnte die Frage der Israeliten ausgesehen haben. Der Alttestamentler Erich Zenger sagt zu dieser Klage, ich zitiere, dass diese Kontraste überscharf gesetzt werden und die Vergangenheit allein in positiven Farben fast unwirklich verklärt erscheint, ist ein Wesenszug, der sich durch alle menschliche Klage durchzieht. Naja, vielleicht kennen wir das auch manchmal, wenn wir klagen, dann sozusagen und zurückblicken, dann denken wir, die gute alte Zeit, da war alles auf jeden Fall besser und heute sind wir so schlecht dran. Vielleicht wirklich ein menschlicher Wesenszug, wenn wir klagen. Doch Gott geht einen Weg mit seinem Volk. Gott führt sein Volk und er begleitet es auch. Er kümmert sich darum, dass der Weg sozusagen gangbar ist, gangbar wird. Und das muss Israel in der Wüste gleichsam Schritt für Schritt lernen. Trotz der Rettung am Schilfmeer, trotz der Erfahrung, dass Gott ungenießbares Wasser in Mara genießbar macht und sich in Elim Wasser und Palmen befinden, gibt es wieder ein Murren. Menschlich gesehen finde ich das durchaus verständlich. Und Gott antwortet auf das Murren der Israeliten. Aber er antwortet nicht mit einem Strafgericht. Nein, Gott geht tatsächlich immer wieder auf das Murren des Volkes ein. In Vers 4 spricht Gott zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Gott gibt also seinem Volk Wachteln und das Manna, das ist so wie Brot. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um Pflanzensaft der Tamariske, das verklumpft und getrocknet zu Boden fällt und einen süßlichen Geschmack hat. Jedenfalls, Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Gott sorgt für sein Volk. Das ist die eindeutige Botschaft des Sonntags, der Sonntagslesung. Doch es kommt dann noch ein weiterer Aspekt hinzu. Gott möchte auch, dass sein Volk die Bundesbeziehung mit ihm lebt. Gott sehnt sich danach, dass das Volk seine Weisungen befolgt, denn es sind Weisungen, die das Leben ermöglichen. Deshalb sagt er zu Mose direkt nach der Ankündigung, dem Volk Brot zu essen zu geben: Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Leider hat die kommende Sonntagslesung aus dem Buch Exodus wieder ein paar Verse ausgespart, die mir sehr wichtig erscheinen. Und es würde sich lohnen, das ganze Kapitel 16 zu lesen, was ich den Hörerinnen und Hörern auch sehr empfehlen möchte. Es ist eine wunderbare Stelle. Die Schriftstelle macht uns deutlich, dass Gott immer nur, in Anführungszeichen, nur das tägliche Brot gibt. Manna für einen Tag, für jeden Tag und für jeden Tag genug. Für diejenigen, die mehr brauchen am Tag, gibt es mehr. Für die Menschen mit einem geringeren Bedarf gibt es weniger. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zum Essen brauchte, heißt es in Vers 18. Es sollte am Abend aber auch alles aufgegessen sein. Nichts sollte für den kommenden Tag übrig bleiben. Doch einige horteten dennoch etwas für den nächsten Tag, doch dann wurde es wurmig und stank, wie es in Vers 20 heißt. Nur am sechsten Tag, da durften die Israeliten die doppelte Ration sammeln, denn der siebte Tag, der Sabbat, sollte heilig gehalten werden zur Ehre des Herrn. Aber auch diesmal halten sich einige nicht daran. Sie wollten auch am Sabbat sammeln, aber sie finden nichts. Und die Reaktion Gottes: Wie lange wollt ihr euch noch weigern, meine Gebote und Weisungen zu befolgen? Ihr seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, daher gibt er euch auch am sechsten Tag Brot für zwei Tage. Jeder bleibe, wo er ist. Am siebten Tag verlasse niemand seinen Platz. Das Volk ruhte also am siebten Tag. Das Haus Israel nannte das Brot Manna. Wir sehen also, dass die wunderbare Versorgung des Volkes mit Wasser, Wachteln und Manna-Brot ein Zeichen der Treue Gottes zu seinem Volk ist, Zeichen seiner Fürsorge, aber eben auch eingebettet ist in die Sehnsucht Gottes, mit seinem Volk einen Bund zu leben, eine Beziehung zu leben, in der auch Gott von Seiten des Menschen ernst genommen wird. Ausdruck dafür ist das Befolgen der Weisungen Gottes, in diesem Fall besonders auch des Sabbats. Ich möchte wiederum Erich Zenger zitieren, den ich selbst noch in Münster gehört habe und der mir das Alte Testament wirklich schmackhaft gemacht hat als ein kostbares Buch. Er schreibt: Der Sabbat ist vielmehr das Bekenntnis zu Jahwe als dem Eigentümer und Geber des Landes, auf dem der Jahwe-Gläubige lebt. Und zugleich ist es das Bekenntnis des Jahwe-Gläubigen, dass bei all seiner Arbeit letztlich Jahwe es ist, der ihm den Ertrag schenkt. Sabbattag und Sabbatjahr sind die heiligen Zeiten, an denen sich der Jahwe-Gläubige bewusst macht, dass alles das, wovon er lebt, Geschenk seines Gottes ist. Zusammenfassend sagt Zenger über das 16. Kapitel: Die Geschichten, die in diesem Kapitel vereinigt sind, wandeln immer wieder, je unterschiedlich, das Bekenntnis zu Yahweh als dem Geber wunderbarer Lebenskraft ab, wobei die Verbindung von Speisung und Sabbat die besondere theologische Note darstellt. Und weiter sagt er: Die entscheidende Fruchtbarkeit ist nicht der Ertrag menschlicher Arbeit, so wichtig sie ist, sondern das Brot vom Himmel, das Yahweh mit der Sabbatordnung gibt. Hier werden die Dinge gewissermaßen auf den Kopf gestellt. Der Sabbat ist die Voraussetzung für die Gabe des Manna. Das ist die alte Sabbattheologie. Im Halten des Sabbat lässt der Mensch Yahweh seinen Freiraum, indem er ihn doppelt beschenken kann. Das ist die Paradoxie des Glaubens. Der, der sich ganz auf Gott verlässt, ist nicht verloren. Im Buch Deuteronomium finden sich folgende wunderbare Aussagen zur Manna-Geschichte. Gedenke des ganzen Weges, den Yahweh, dein Gott, dich gehen ließ, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich in Not zu bringen und dich zu erproben, zu wissen, was in deinem Herzen ist, ob du beobachtest seine Gebote oder nicht. Er brachte dich in Not, ließ dich hungern und gab dir das Manna zu essen, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern dass der Mensch lebt von allem, was der Mund Yahwehs hervorbringt. Diese Worte finden wir im 8. Kapitel des Buches Deuteronomium. Für mich sind folgende vier Aspekte, auch für die heutige Zeit, für unser eigenes Glaubensleben wichtig. Erstens, auch in Wüstenzeiten, auch wenn wir murren gegen Menschen oder gegen Gott, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott mit uns geht, dass er uns begleitet und für uns sorgt. Er lässt uns nicht allein. Das Zweite, wir beten dem Vater unser tägliches Brot, gib uns heute. In einer Zeit, in der Unmengen von Lebensmitteln weggeworfen werden, in der wir vor allem im reichen Westen im Überfluss leben, sollten wir wieder mehr auf den täglichen Bedarf achten und darauf Wege zu finden, wie wir das, was da ist, teilen können, damit jeder genug hat. Das ist sicher leichter gesagt als getan, aber es ist auch zunächst eine neue Haltung unseres Umgangs mit Brot und Nahrung gefragt. Der dritte Aspekt betrifft den Sabbat, den Ruhetag, für uns Christen also eher den Sonntag. Nutzen wir ihn, um Gott zu danken, ihm zu begegnen, ihn zu feiern. Geben wir nicht alles der Gier des Menschen nach Wachstum und Profitpreis. Ich glaube fest, wir würden gesegnet werden. Auch ein immer mehr und mehr an Wachstum in der Wirtschaft scheint mir nicht die Lösung aller Probleme zu sein. Und das vierte, Gott muss der Herr unseres Lebens bleiben oder wieder neu werden. Seine Fürsorge für uns will uns gerade auch das erkennen lassen. Soweit die Gedanken, die ich mir zu diesem Text gemacht habe.
Radio Horeb und Radio Maria Südtirol am Freitagnachmittag. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Höre Israel. Wir bereiten Sie auf den kommenden Sonntag. Das ist der 18. Sonntag im Jahreskreis vor. Und wir haben für Sie, für diese Sendung eingeladen, Pastor Josef Fledermann aus Bremen. Er ist katholischer Priester, auch wenn es heißt Pastor. In dieser Gegend werden katholische Priester auch Pastoren genannt. Wir haben jetzt bereits vor der Musik die erste Lesung vom kommenden Sonntag gehört. Diese ist entnommen aus dem Buch Exodus, Kapitel 16. Und wir werden jetzt uns zuwenden zum Sonntagsevangelium. Das ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 24 bis 35. Bevor ich diese jetzt vorlese, darf ich Sie noch aufmerksam machen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie die Möglichkeit haben, in der Sendung mitzusprechen. Dazu gebe ich Ihnen jetzt die Hörertelefonnummer bekannt. Sie dürfen sich jetzt jederzeit einbringen. Ich werde dann im Hintergrund Ihr Telefonat entgegennehmen und dann können Sie auf Sendung gehen mit Ihrer Frage, Ihrem Kommentar. Zögern Sie nicht, hier mitzumachen. Und Sie können mich hier im Studio erreichen unter der 089 517 008 008. Noch einmal langsam die Hörertelefonnummer, die Sie jetzt brauchen für diese Sendung: 089 517 008 008. Und natürlich wie immer außerhalb Deutschlands 0049 vorweg 89517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie sich einbringen. Jetzt das Sonntagsevangelium aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit, als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten ihm: Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.
Ja, das war der Abschnitt des Sonntagsevangeliums aus dem 6. Kapitel bei Johannes. Dieses 6. Kapitel hat es wirklich in sich und ist offenbar auch der Kirche so wichtig für die Liturgie, dass wir gleich 5 Sonntage hintereinander aus diesem 6. Kapitel des Johannesevangeliums hören. Den Anfang machte am vergangenen Sonntag die Geschichte von der Brotvermehrung. Wir erinnern uns sicher an den Jungen, der 5 Brote und 2 Fische beiträgt und von diesen 5 Broten und 2 Fischen, die Jesus nimmt und dank dem Vater entgegenhält, werden dann alle Menschen gesättigt. Am kommenden Sonntag beginnt dann der erste Abschnitt der sogenannten Brotrede. Das haben wir gerade gehört. Und auch die folgenden 3 Sonntage wird es aus dieser Brotrede jeweils einen Evangelienabschnitt in der Liturgie der Kirche geben. Nach der Brotvermehrung hatte Jesus sich zunächst wieder allein auf einen Berg zurückgezogen, da er erkannt hatte, dass die Menschen ihn in ihre Gewalt bringen wollten, um ihn zum König zu machen, wie es in der Schrift heißt. Die Menschen wollen Jesus für ihre Zwecke missbrauchen. Sie hatten seine Vollmacht erkannt, aber nicht eigentlich ihn selbst und das, was er wollte. Sie waren alle satt geworden und doch hatten sie das Zeichen, wie der Evangelist Johannes es nennt, nicht wirklich deuten können. Zwischen der Brotvermehrung und der Brotrede gibt es den kleinen Bericht vom Gang Jesu über dem Wasser. Dann folgt ab Vers 22 die Brotrede, die einen Tag nach der Brotvermehrung in Kapernaum vermutlich in der dortigen Synagoge stattfindet. Es wird berichtet, dass die Menschen Jesus suchten, so heißt es in Vers 24. Warum suchen sie ihn? Sind sie so sehr angerührt von seinen Worten, seiner Verkündigung? Haben sie erkannt, dass er der Messias ist? Oder wollen sie ihn weiterhin in ihre Gewalt bringen und zum König machen, wie wir ja direkt im Anschluss an die Brotvermehrung gehört haben? Was ist der innere Beweggrund der Menschen, Jesus zu suchen verschiedenen Stellen im Neuen Testament wird uns berichtet, dass Jesus wusste, was im Menschen ist. Er erkannte ihre Gedanken und Beweggründe. Auch in unserer Begegnung scheint genau das der Fall zu sein. Und Jesus sagt es den Menschen: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Offenbar gibt es ein falsches und ein richtiges Suchen. Die Suche der Menschen führt dann auch zu Missverständnissen, die letztlich zur Abkehr vieler Menschen von Jesus führen wird, wie es am Ende des 6. Kapitels deutlich werden wird. Die Menschen hatten sich von Jesus sozusagen die Befriedigung ihrer irdischen Bedürfnisse erhofft, oder wie es der Kommentar in der Bibelübersetzung Hoffnung für alle sagt: Die meisten sahen in Jesus nur den Erfüllungsgehilfen der eigenen Wünsche und Vorstellungen. Jesus führt in seiner Antwort dann weiter aus: Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird, denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Die ganze Absicht des Evangelisten Johannes ist eine christologische. Es geht ihm darum, deutlich zu machen, wer dieser Jesus ist. Er ist der von Gott selbst beglaubigte Menschensohn, der von Gott gesandte Messias. Es geht ihm um mehr als das irdische Brot, so wichtig und lebensnotwendig es auch ist. Die Speise, die das ewige Leben bringt, ist dabei letztlich Jesus selbst. Jesus kam, um eine Nahrung zu geben, die den geistlichen Hunger stillt und den geistlichen Tod verhindert. Im Grunde handelt es sich um das gleiche Thema wie schon im 4. Kapitel, als Jesus sich der Samariterin als lebendiges Wasser offenbart, sowie im 5. Kapitel, wo er dem Kranken am Teich Bethesda heilt. Jesus ist das Leben und er gibt das Leben. Doch wie erringt man dieses Leben? Wie gewinnt man es? Wir Menschen neigen dazu, gleich danach zu fragen, was wir denn dann machen müssen. Und auch die Reaktion der Menschen auf den Beginn der Brotrede Jesu beinhaltet diese Frage: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesu Antwort macht deutlich, dass es nicht zuerst um das Tun geht, um Taten, sondern um den Glauben. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nicht das Tun bestimmt zuerst die Beziehung zu Gott, sondern das bedingungslose Vertrauen und sich einlassen auf Gott und seinen Gesandten. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Die Offenbarung Jesu als der von Gott gesandte und beglaubigte Messias provoziert die Glaubensantwort der Menschen, ihre Zustimmung oder eben auch nicht, wie sich am Ende des 6. Kapitels noch zeigen wird. Irgendwie wollen die Menschen glauben, aber dennoch fordern sie ein Zeichen, obwohl sie doch schon Zeichen gesehen hatten. Die Verwandlung von Wasser zu Wein, auf der Hochzeit zu Kana, die Brotvermehrung. Dennoch sagen sie zu Jesus: Welches Zeichen tust du, damit wir sehen können und dir glauben? Was tust du? Und sie verweisen auf das alttestamentliche Zeichen der Mannagabe an die Israeliten in der Wüste. Hören wir noch einmal diese Passage, die Jesus feierlich einleitet mit den Worten: Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Jesus korrigiert die Vorstellung seiner Zuhörer, die meinen, das Manna käme von Mose. Selbst dieses alttestamentliche Zeichen scheinen sie nicht zu begreifen. Gott gibt das Notwendige, Gott gibt das Brot. Und mehr noch, Gott gibt der Welt das Leben. Er ist die Quelle des Lebens. Wieder scheinen die Menschen ansatzweise zu verstehen und sie bitten Jesus: Herr, gib uns immer dieses Brot. Die Leute reagieren wie die Samariterin. Wie jene sofort das wunderbare Lebenswasser haben wollte, so bitten sie um dieses Wunderbrot des Lebens und offenbaren damit ihren ungestillten Hunger nach Leben. Wer wird ihn stillen können und womit kann er gestillt werden? Jesus antwortet darauf mit einem feierlichen Ich-Bin-Wort, mit dem er sich selbst als der offenbart, der allein den Hunger und Durst des Menschen nach wahrem, sinnvollen Leben stillen kann. Nur wer zu ihm kommt, das heißt an ihn glaubt, wird die letzte Erfüllung seines Lebenshungers finden, so deutet es der Neutestamentler Felix Porsche. Nur wer zu ihm kommt, das heißt an ihn glaubt, wird die letzte Erfüllung seines Lebenshungers finden. Fragen, die wir Menschen uns stellen können und auch wir selbst uns vielleicht immer neu stellen können. Suchen wir Jesus, wirklich Jesus? Und wenn ja, warum suchen wir ihn eigentlich? Bleiben wir bei den äußerlichen Dingen stehen oder erkennen wir die Zeichen, die Jesus tut, auch in unserem Leben, um uns seine gottesfürsorgende Liebe zu offenbaren? Bekennen wir uns zu ihm? Glauben und vertrauen wir ihm? Ist für mich die Heilige Schrift Quelle des in Beziehung tretens mit Gott, mit Jesus, oder betrachte ich sie nur von ferne? Und erlauben Sie mir, das Ende der Brotrede vorwegzunehmen, wo Jesus die 12 fragen wird. Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes.
Ja, herzlichen Dank. Sie haben uns jetzt einige Fragen mitgegeben. Ich würde vorschlagen, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir uns diesen Fragen jetzt während einer kurzen Musik. Danach haben Sie die Möglichkeit, mitzureden, Ihren Kommentar mit in die Sendung einzubringen oder auch eine Frage an Pastor Fledermann zu stellen unter der 089 517 008 008. Die Nummer für diese Sendung, wenn Sie sich mit einbringen wollen, 089 517 008 008. Bis gleich. Und wir gehen jetzt gleich mit einer ersten Hörerin weiter in der Sendung. Aus Ankum ruft uns Frau Fächler an. Frau Fächler, grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Wilberhorn, und grüß Gott, Herr Pfarrer Fledermann oder Herr Pastor Fledermann, grüß wie man Gott. Ja hier oben sagt.
Genau.
Pastor wäre ja eigentlich richtiger, ne, lateinisch, aber Herr Pastor sagen wir doch dann. Und ich freue mich, dass Sie bei Radio Horeb zu hören sind.
Danke.
Denn Sie sind ja, wie ich gerade gegoogelt habe, in Ankum geboren.
Sozusagen.
Aber das war wahrscheinlich das Marienhospital gemeint, das Eggermühlen, das schöne Eggermühlen ist Ihre Heimat, das
genau.
Auch zu Ankum genau. Gehört jetzt.
Genau, richtig.
Ja. Und jetzt zum Evangelium, zur Lesung. Was mich da immer etwas wundert, wenn es da heißt, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer,
ja,
wird nie mehr hungern. Und dann denke ich, ja, nie mehr hungern, das ist in diesem Leben eigentlich bei mir nicht so. Denn ich denke, dieses nie mehr hungern, das könnte dann der Himmel sein, wo die Fülle des Lebens ist.
Ja.
Aber hier, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir Katholiken beziehen ja auch Brot des Lebens mehr auf die Eucharistie. Ich denke schon, dass das Wort Gottes auch einbezogen werden kann. Jesus der Ganze, also Jesus ganz.
Ja.
Aber es ist doch immer wieder, wenn nicht wieder der Hunger käme, dann würde man ja gar nicht die Sehnsucht haben, wieder an der Eucharistiefeier teilzunehmen, ihn zu empfangen. Und es ist ja eine ganz wichtige Sache, es ist die Kraft des Lebens. Und deswegen denke ich, dieses nie mehr hungern, er meint es schon so, dass man dann, wie Sie sagten, den Sinn des Lebens findet. Ja, die Kraft des Lebens schon so. Aber auf der anderen Seite hungern wir doch immer wieder, oder?
Ich vermute mal, dass wir ähnliche Erfahrungen machen wie das Volk Israel und wahrscheinlich auch wie die Leute, die Zeuge waren oder miterlebt haben, wie die Brotvermehrung geschehen ist, dass wir einerseits sozusagen diese Sättigung oder diese Speisung erleben, dass wir auch geistlich genährt werden und gleichzeitig macht unser Leben ja auch so Höhen und Tiefen durch und wir sind manchmal auch weniger dicht dran an Gott von unserer Seite zumindest und dann wird uns das spürbar, dass uns was fehlt oder dass uns jemand fehlt und dass wir dann wieder deutlich so diesen Hunger oder diese Sehnsucht verspüren. Und trotzdem glaube ich, dass Jesus wirklich uns sozusagen innerlich sättigt. Also das ist vielleicht ein anderes Sattsein als ein Sattsein von einem festlichen, dicken Essen, sage ich jetzt mal so, sondern mehr, dass er unsere Seele stillt und den Hunger unserer Seele wirklich erfüllt. Und
ja,
vielleicht
schon.
Ist es auch so, dass, ich sag mal so, wir in unseren westlichen Ländern, wir brauchen nicht hungern, weil die Regale eigentlich überall voll sind. Und das ist einfach alles da, was wir brauchen. Und vielleicht ist das auch so irgendwie so ein Aspekt, der mit zu bedenken ist, dass in Jesus sozusagen alles da ist, was wir brauchen. Oder jemand da ist, den wir brauchen. Und wir brauchen eigentlich nur sozusagen, wie wir zum Kühlschrank gehen oder an die Brotstäke gehen, zu ihm kommen und wir brauchen da nicht mehr hungern. Also es ist ja auch immer, dass wir dieses Angebot wahrnehmen und die Fülle des Angebotes ist eigentlich letztlich Jesus. Das ist eine andere Fülle als ein überfüllter Kühlschrank oder ein überfülltes Regal, aber er ist einfach die Fülle des Lebens und dieses Angebot, glaube ich, ist wirklich da und je mehr wir mit ihm gehen, desto mehr wissen wir, dass er eigentlich ja, unser Herz und unsere Seele und unser Leben stillt und wirklich auch sättigt. Also mir geht es sogar manchmal so, wenn ich Tage habe oder Zeiten habe, wo ich das auch so erfahre, Gott nahe zu sein, dann habe ich ehrlich gesagt sogar weniger Hunger. Ich esse ganz gerne, das sieht man mir auch an, aber dann hat es sogar Auswirkungen darauf. Und man weiß es ja auch, Frau Silber, Horn hat
ja,
am Anfang von
so
Bruder Klaus gesprochen, der hat 20 Jahre nachweislich nur von der Eucharistie gelebt. Das hat man sogar überprüft. Ja, genau.
Ja. Aber ja, gehungert haben wir schon, also wir, unsere Generation, wir haben schon als wir haben schon Hunger gespürt. Das muss man auch nochmal wiederholen, weil die meisten kennen es schon nicht mehr, aber wir haben es noch in Erinnerung.
Richtig.
Und das andere, was mir hier bei dem Text noch auf ist, diese Einheit mit dem Vater. Es heißt ja, mein Vater gibt euch das wahre Brot. Er gibt den Sohn, uns den Sohn. Also ist diese Verbindung auch da, wenn wir die Eucharistie empfangen. Der Heilige Geist ist ja sicher auch dabei.
Ja.
Aber diese innige Verbindung, obwohl er dann auch sagt, ich bin das Brot des Lebens. Mhm. Aber er trennt das nicht vom Vater. Und das ist schon eine Einheit.
Richtig. Ja. In der Eucharistiefeier merkt man das ja auch dadurch, dass das Gebet sich eigentlich an den Vater richtet. Ne?
Mhm.
Also selbst das unser tägliches Brot gibt uns heute, wendet sich auch an den Vater, ne? Und er gibt es uns gleichsam durch den Sohn. So könnte man das vielleicht sagen.
Mhm. Ja, ich will den anderen auch vortreten.
Dankeschön.
Gottes Segen. Tschüss.
Ja, Ihnen auch. Schöne Grüße nach Andrew.
Danke, Frau Fechler. Auf Wiederhören. Ja, Sie haben noch die Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit einzubringen unter der 089 517 008 008, um mit uns hier über die liturgischen Texte ins Gespräch zu kommen. Pastor Flettermann, was mir noch so gekommen ist, vielleicht jetzt etwas provokativ, aber manch ein Hörer könnte sich ja auch die Frage stellen, naja, nach dem, was wir da jetzt gehört haben, soll ich da überhaupt noch mal einen Wocheneinkauf machen? Soll ich mir noch Vorräte anlegen? Oder auch in eine andere Richtung gedacht, jetzt nicht nur nahrungsmäßig, soll ich Versicherungen abschließen? Wie könnte das gemeint sein? So dieses Vertrauen, dieses Grundvertrauen auf den Herrn, sich nicht abzusichern, keine Vorräte zu sammeln, sondern jeden Tag wirklich so zu leben, in der Haltung, Gott gibt uns das oder gibt mir persönlich das, was ich jetzt für diesen Tag brauche.
Genau. Also ich vermute mal, dass eine Hausfrau oder eine Mutter oder ein Vater, wer es immer dann auch tun mag, nicht jeden Tag einkaufen geht, um das zu kaufen, was man am Tag braucht. Sondern dass man natürlich, was ich, am Wochenende einkaufen geht, vielleicht auch als Familie einkaufen geht und überlegt, was brauchen wir für die kommende Woche. Also insofern, glaube ich, muss man das nicht jetzt auf Gedeih und Verderb wörtlich nehmen, dass man nur jeden Tag das kauft oder besorgt, was man braucht. Dafür ist das, glaube ich, eine Lebenssituation heute, in der man das so gar nicht mehr kann. Ich denke, das geht vielmehr eigentlich um eine Haltung. Und es ist ein Unterschied, ob ich Berge von Obst kaufe oder Berge von irgendwelchen anderen Nahrungsmitteln kaufen und das quillt über, oder ob ich für eine Woche einkaufe und dann in der nächsten Woche wieder einkaufe. Also ich glaube, es ist eine Frage der Haltung.
Mhm.
Und ich merke ja selber auch, ich lebe ja nun alleine hier, und wenn ich selber mal einkaufe, wie schnell man geneigt ist dazu, doch noch was mitzunehmen, weil es einen irgendwie verlockt, weil es doch schön aussieht oder weil es vielleicht auch lecker schmeckt. Und man schafft es gar nicht, wenn man alleine ist und vielleicht auch als Familie gar nicht immer, all das, was man dann hat, wirklich auch zu sich zu nehmen. Und das ist dann schon manchmal traurig, und das erlebe ich, wie gesagt, selber auch manchmal, dass man denkt, verflixte Kiste, hättest du das man gar nicht eingekauft, dann wäre es jetzt auch nicht sozusagen schimmelig geworden oder überfällig geworden. Ne? Mhm. Also ich hole mir fast täglich ein Brötchen oder zwei Brötchen, weil wenn ich merke, ich habe mehr Brot im Haus, das ist schnell kaputt sozusagen. Ne? Und was Versicherungen angeht, natürlich brauchen wir eine Versicherung, wir brauchen eine Krankenversicherung und all diese Dinge. Ich glaube, das sind Dinge, die auch eine durchaus positive Errungenschaft ist, die uns auch eine gewisse Sicherheit geben. Wir wissen das in vielen anderen Ländern, wie schwierig das ist, wenn man diese Dinge nicht hat. Also das, glaube ich, ist alles auch durchaus etwas Positives. Und dennoch können wir letztlich nicht unser Leben versichern oder absichern. Und ich glaube, es ist eine Frage der inneren Haltung vor allem. Und ob ich meine, durch noch eine Versicherung und noch eine Versicherung und noch eine Versicherung, das kann man ja auch bis ins Unendliche steigern, sozusagen mein Leben in der Hand zu halten, das habe ich letztlich nie, glaube ich. Und ich glaube, wenn man ein bisschen ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man das auch, dass einem der Tag, den man heute lebt, wirklich geschenkt ist und dass ich den morgigen noch nicht mal habe. Und ich denke, es ist eine Frage der Haltung vor allem.
Ja. Was mir auch noch so gekommen ist, an der Schabbatfeier, wenn man das so mal vielleicht auch im christlichen Rahmen miterlebt oder sogar auch mal im jüdischen, dann ist da ja ganz viel Erinnerung auch dabei. Erinnerung an die Großtaten, an die Wohltaten Gottes von der längeren Vergangenheit, aber auch ja, die eigentlich in die Gegenwart hineingesetzt werden, aber auch so Woche für Woche, wenn Freitagabend der Schabbat beginnt, so dieses Gedenke und Bewahre, was die Juden auch sehr hochhalten. Ich glaube, das hat schon einiges an Vorbildcharakter auch für uns Christen, wo wir uns bestimmt eine Scheibe abschneiden könnten, auf unseren Sonntag. So dieses von Sonntag zu Sonntag auch zu gehen und den Sonntag auch so in dieser Haltung zu leben. Was war die letzte Woche? Wo hat Gott gewirkt? Ganz konkret und ihm auch Danke zu sagen dafür.
Ja. Also ich würde das unterstreichen und ich glaube, dass uns das auch ein ganzes Stück verloren gegangen ist, auch in kirchlichen Kreisen verloren gegangen ist, dass wir den Sonntag doch einfach mehr so zum Ausschlafen nehmen, was ja auch verständlich ist, wenn man kräftig gearbeitet hat in der Woche, gehört das sicher auch dazu. Aber der Sonntag ist wirklich auch ein Tag des Gedenkens und Eucharistiefeier oder auch des Dankens. Eucharistiefeier, das sollte ja das Zentrum sein, auch für uns katholische Christen zumindest, heißt ja auch Danksagung. Also die kommt ja aus dem Griechischen und heißt danken. Und ich denke, wenn wir so die Woche über mit hineinnehmen würden, das auch zum Ausdruck bringen würden, oder vielleicht auch zu Hause, wenn man zusammensitzt am Tisch, darüber spricht, wofür können wir eigentlich danken in der vergangenen Woche? Was ist wirklich auch gut gewesen? Wo sind wir beschenkt worden? Durch Begegnungen, durch Dinge, die vielleicht in der Arbeit oder in der Schule geklappt haben, wo wir Unterstützung erfahren haben, wo wir, was weiß ich, uns freuen können an das wunderbare Wetter oder wie auch immer, diesen Dank zusammenzutragen. Und das, denke ich, könnten wir neu lernen, auch indem wir davon sprechen, indem wir uns darüber austauschen. Und ein anderer Aspekt ist auch die Arbeit. Also die Sonntage werden immer voller gepackt und manche Läden sind, was weiß ich, jeden Sonntag auf. Ist ja in anderen Staaten noch viel, viel heftiger als bei uns in Deutschland. Und natürlich müssen manche Berufe arbeiten. Im Krankenhaus muss ein Arzt da sein und müssen die Krankenschwestern da sein und in Alten- und Pflegeheimen natürlich auch und manche andere Leute. Aber dass wir wieder neuen Blick auch für diese Ruhe entwickeln sollten, das denke ich, ist wäre ganz, ganz wichtig. Ich mache so die Erfahrung, wir haben auch letzte Woche noch hier gesessen. Ich hatte einfach eingeladen zu einem Sonntagnachmittag. Wir haben hier in Bremen auch einen Gebetskreis, einen Gebetsabend, einen offenen Gebetsabend, charismatisch, und habe einfach gesagt, wer Lust hatte, kommt und man bringt was mit. Und das war eine wunderbare Erfahrung. Die Leute haben also was zu essen mitgebracht. Ich hatte selber Getränke da und wir haben ein bisschen was gegrillt. Es war sogar schönes Wetter, ausnahmsweise an dem Sonntag. Wir haben zusammen gesungen und nochmal die Brotvermehrungsstelle vorgelesen und auch nochmal frei gebetet und haben einfach diesen Tag miteinander, diesen Nachmittag miteinander verlebt. Und habe gedacht, das wäre eigentlich so was ich wünschen würde, auch an Sonntagskultur. Nicht nur den Kirchgang, den natürlich als Quelle, aber auch die Begegnung und das Miteinandersein als Geschwister im Glauben und auch ja darüber zu sprechen, was einen erfreut und was einen, ja, wofür wir dankbar sein können. Und dann über, natürlich auch über die Dinge vielleicht sich auszutauschen, wo man das Gebet braucht, wo man Hilfe braucht, wo man Unterstützung braucht, wo man vielleicht gerade auch durchaus klagt. Die Klage gehört ja zum Leben auch dazu. In dem Psalm finden wir sie auch. Das darf alles seinen Platz haben. Aber doch mit diesem positiven Blick, dass Gott letztlich der Herr der Geschichte ist und auch der Herr unseres Lebens ist und dass er es gut mit uns meint.
Ja, genau, das ist Volk Gottes oder auch familiäre Gemeinde. Ne? Ja, also kann genau, wirklich, genau. Kann auch ein schöner Nachahmungseffekt sein.
Richtig. Und also, es gibt in der Gemeinde hier auch eine Gruppe von der Kolping-Familie, die solche Dinge auch so anpackt. Oder ich denke an ein Sonntagscafé, was in einem Teil unserer Gemeinde so angeboten wird, auch nachmittags, also wo man sich zusammenfindet. Und das wird, glaube ich, wichtiger werden, auch damit der Glaube nicht verdunstet. Ja. Und damit die Geschwisterlichkeit und die Erfahrung von auch von Kirche als ich sag mal, Familie Gottes nicht verdunstet. Und das alles immer auch in einer Offenheit und einer Einladung zu, ja, zu den Fremden, zu den anderen Menschen. Wir leben in einer Stadt, wo, also in unserer Gemeinde allein, wir haben etwas über 9000 Gemeindemitglieder, das sind also über 2300, glaube ich, die einen Migrationshintergrund haben. Also auch diese Offenheit für andere Kulturen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn man da die ganze Flüchtlingsproblematik noch dazu denkt, dann stehen wir doch vor großen Herausforderungen, ja, auch als Christen.
Ja. So, als abschließender Gedanke fällt mir noch ein, hat mich noch erinnert an ein Zitat von der kleinen Therese, auch die gesagt hat, wenn ich ein Dankgebet zum Himmel schicke, dann ist das ein Gebet, sonst kommen mir aber gleichzeitig wie viele Gnaden wiederum vom Himmel entgegen. Ja. Und ich glaube, diese Erfahrung, die machen wir auch, wenn wir dankbar sind, wenn wir ins Danken uns mal überwinden, dann ist es gleichzeitig, also sowohl auch für uns als auch für andere, die das ja auch dann mitbekommen, wenn wir es teilen, dieses Danken, gleichzeitig wirklich öffnet es unser Herz für weitere Gnaden.
Ne? Genau.
Ja, ganz herzlichen Dank, Pastor Fledermann, für diese interessante, spannende Sendung.
War mir eine Freude.
Dass Sie uns auch Anteil gegeben haben an Ihrem eigenen Pfarrleben, so konkret auch auf die liturgischen Texte gemünzt. Darf ich Sie jetzt noch zum Ende für unsere Hörer noch um ein Abschlussgebet und danach um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ganz gerne. Ich möchte das dann gerne auch tun mit dem Aaronssegen, der mir sehr, sehr lieb ist und den ich dann gerne den Hörerinnen und Hörern und uns allen ja zusprechen möchte. Guter Gott, wir danken dir. Du bist der Geber aller guten Gaben. Du bist der Freund des Lebens und ein Freund der Menschen. Wir danken dir für Jesus Christus, deinen Sohn, der für uns zum Brot des Lebens geworden ist. Wir danken dir für den Heiligen Geist, die Liebe Gottes, die eingepflanzt ist in unseren Herzen. Wir bitten dich nun um deinen Segen für uns alle, für die Hörerinnen und Hörer, für die Menschen, die wir im Herzen tragen. Lege ihn auf unser Herz und lass uns deine Kraft und deine Nähe erfahren. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und schenke euch sein Heil. Und so segne euch alle, der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Allen wünsche ich einen schönen Sonntag.
Ihnen auch, ganz gesegneten Sonntag. Bis bald. Liebe Grüße nach Bremen.
Ja, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, morgen früh um 5 Uhr wiederholen wir diese Sendung Höre Israel, oder Sie können auch gerne unseren CD-Dienst anrufen, sich einen CD-Mitschnitt bestellen. Am Montag ab 9 Uhr ist unser Radio Horeb CD-Dienst wieder für Sie erreichbar unter der 08328 921 120. Sie können auch gerne unsere Homepage besuchen, www.horeb.org. Dort wird in Kürze dann ein Podcast dieser Sendung für Sie bereitstehen. Ihnen allen noch einen ganz gesegneten Tag, einen gesegneten Sonntag. Machen Sie es gut, behüt Sie Gott. Ihre Claudia Silberhorn.